Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wie so eine KI funktioniert, dann ist es ja in letzter Konsequenz ein statistisches Tool. Das heißt, warum kann eine KI überhaupt, wenn sie mal mit Vue-3-Syntax zum Beispiel anfängt, warum mischt sie es nicht plötzlich mit Vue-2 und so weiter? Dieses Migrationsthema betreffend, sobald du halt dann in die Situation kommst, dass du von einer bestimmten Syntax einer oder von einem bestimmten Pattern eines Frameworks übersetzen musst auf ein anderes Pattern, dann kommt man sehr schnell in einen Bereich, wo die KI wirklich im wahrsten Sinn des Wortes verwirrt ist.
Bevor es losgeht, ein kurzer Gruß von unserem Sponsor workshops.de. Ihr kennt uns vielleicht schon von den Portalen wie angular.de oder als Veranstalter der deutschen Angular-Konferenz NGDE, welche auch diesen November wieder in Berlin stattfindet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit unserer Erfahrung aus der Entwickler-Community bringen wir euch praxisnahe Schulungen im Bereich künstliche Intelligenz für Entwicklerinnen und Entwickler und alle, die ihre Arbeitsprozesse smarter gestalten wollen. Unser Ziel? Monotone Aufgaben abschaffen und wieder Platz für Kreativität und echtes Engineering im Kopf schaffen. KI nimmt dir nicht den Job weg. Sie nimmt dir nur die Aufgaben ab, auf die du sowieso keine Lust hast. Schau direkt mal vorbei und sichere dir mit dem Code WORKINGDRAFT, geschrieben in Großbuchstaben, 10% Rabatt auf alle Schulungen. Wir sehen uns auf workshops.de/KI und jetzt viel Spaß mit dieser Folge vom Working Draft Podcast.
Revision 667. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team die Vanessa. Hallo Vanessa.
Hallo.
Ich bin der Shep und wir haben wieder einen Gast, und zwar den Markus Oberlehner. Hallo Markus.
Hallo. Freut mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und du warst auch schon zweimal da, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her, nämlich 2021, als Vue 3 rauskam, haben wir mit dir darüber gesprochen. Und dann haben wir noch mal ein Jahr später mit dir über Testing gesprochen, mit Cypress und V-Test. Aber die letzte Folge mit dir ist es 3 Jahre her und wir haben ganz viele neue HörerInnen seitdem bekommen, die dich alle nicht kennen. Und deswegen erzähl doch noch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich komme eigentlich sehr stark aus der Vue.js-Welt, aber in der letzten Zeit habe ich mich dann ein bisschen auf Next.js verlegt, also ich auf Next.js mit React verlegt. Ich arbeite jetzt gerade für das österreichische Bundesrechenzentrum an der Steuer-App für die österreichischen Bürger und die setzen wir jetzt mit React um. Also bin von der Vue.js-Welt ein bisschen umgeschwenkt in die React-Welt, aber dem Testing bin ich immer noch treu geblieben. Also ich würde sagen, generell Frontend Enthusiast mit viel Testing, Begeisterung, das beschreibt mich ganz gut.
Und auch mit KI, Neugier oder gar auch Begeisterung?
Ja, ich würde sagen, sehr viel Neugier und immer mal wieder Begeisterung, abgewechselt von vielleicht ein bisschen Ernüchterung, mal so, mal so.
Ja, das ist auch sehr gut, denn wie die HörerInnen vielleicht schon gelesen haben, wollen wir mit dir heute über das Thema sprechen, ob KI uns EntwicklerInnen ersetzen kann oder möglicherweise ersetzen wird. Und genau, das ist ja so, wir haben jetzt ja unseren KI-Blog gehabt, der auch noch weitergeht. Und da haben wir ganz viel über die Möglichkeiten, die KI einem bieten, gesprochen, aber was ja so immer im Raum schwebt und einem so ein bisschen vielleicht bei all der Begeisterung auch mal Sorgen machen kann, ist eben die Fragestellung, braucht's uns EntwicklerInnen dann irgendwann noch oder nicht? Ich meine, in der Kreativszene ist das ja noch ein bisschen Ärger alles. Also ich würde sagen, dann für die ist es teilweise sehr unangenehm. Also Fotografen und Grafiker oder auch vielleicht Übersetzer, Texter. Und die Frage ist halt, droht uns das gleiche Schicksal?
Das waren jetzt noch sehr freundliche Fragen zu eher so, also kann die KI ersetzen? Oder die andere Fragestellung ist, brauchen wir bald alle neue Jobs? Müssen wir schnell alle noch ins Management wechseln, bevor es zu spät ist?
Mhm. Ja, stimmt. Das kann KI, weiß ich nicht, vielleicht kann KI das auch, wer weiß.
Wahrscheinlich besser, aber das lassen wir nicht zu.
Ja, was ist denn da eure Meinung? Wie fühlt ihr denn da überhaupt generell, ihr zwei, so was das angeht?
Weil du gerade angesprochen hast, sollen wir uns alle Jobs im Management suchen? Das ist ja eine spannende Beobachtung, dass vor allem sehr viele, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, einige Manager sich sehr positiv über diese Entwicklung aussprechen. Und zwar in die Richtung, ja, man kann vielleicht Entwickler einsparen oder generell Arbeitskräfte einsparen, aber ja, wie die Vanessa schon ein bisschen angedeutet hat, wenn man die Entwickler einsparen kann und andere Bürojobs mal ganz pauschal gesprochen einsparen kann, warum dann nicht auch die Manager? Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Aber generell zum Thema, wird man uns Entwickler einsparen können? Wie ich es vorher schon angedeutet habe, bei mir schwankt das immer ein bisschen. Also ich war noch vor ein paar Wochen oder vielleicht vor ein paar Monaten war ich noch der Überzeugung, dass wir zumindest bald keinen Code schreiben werden, mehr mit per Hand quasi, dass man vielleicht nur mehr über die AI Code im weitesten Sinne schreibt und gar nicht mehr selber tippen muss. Mittlerweile bin ich wieder ein bisschen skeptischer geworden. Also gerade ist mein Stand, naja, ich weiß nicht, ab einer gewissen Komplexität, ob es wirklich so schnell gehen wird, dass man uns hier komplett ersetzt. Aber ich schwanke.
Was hat dich diesbezüglich so ein bisschen pessimistischer oder im Sinne unserer Fragestellung dann wieder optimistischer gestimmt? Also was hat quasi von der Begeisterung zu den Fragezeichen geführt bei dir im Laufe der Wochen?
Also ich hole ein bisschen weiter aus und denke ganz zurück an die Beginne des AI-Hypes, also als wie ChatGPT gerade ganz neu rausgekommen ist. Und ich bin da sehr schnell sehr tief eingetaucht und habe auch sehr schnell erste Versuche gestartet mit KI kleine Programme schreiben lassen und man hat eigentlich sehr viel Potenzial gesehen. Und damals habe ich mir noch gedacht, ja, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, also wie dann zum Beispiel GPT-4 rausgekommen ist und das einfach so ein Riesensprung nochmal war gegenüber GPT-3.5, war bei mir so ein bisschen die Annahme, ja, wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann wird es einfach nicht mehr lange dauern, bis das wirklich komplexere Programme damit auch entwickelt werden können. Und jetzt den Sprung in die Gegenwart zu machen, so gerade in den letzten Wochen und Monaten, war dann bei mir ein bisschen der Eindruck, dass sich das ein bisschen abgeflacht hat, der Fortschritt, den die KI-Modelle tatsächlich machen. Und dass es schon nochmal einen Fortschritt gegeben hat und auch mit jedem KI-Modell man doch wieder so kleine Schritte sieht in Richtung, sie werden intelligenter und sie können komplexere Probleme lösen. Aber es ist dann doch so dieses letzte Fünkchen, habe ich dann das Gefühl, fehlt ein bisschen. Aber ich bin noch immer, um jetzt in die Richtung zu gehen, was stimmt mich vielleicht wieder ein bisschen positiver im Sinne, nicht für unsere Jobs, sondern im Sinne für die KI übernimmt alles, ist, dass, glaube ich, dieser Trend in der letzten Zeit, den wir sehen, dass nicht nur an den Modellen gearbeitet wird, sondern auch an wie diese Modelle autonom arbeiten, das hat wieder ein bisschen die Tür geöffnet für mich, dass ich mir denke, naja, vielleicht geht es doch wieder schneller in die Richtung, dass wir ersetzt werden komplett. Ich weiß nicht.
Du hast jetzt auch gerade gleich gesagt, ersetzt werden komplett. Wir können ja auch mal noch die Frage aufmachen, ob tatsächlich wirklich die ProgrammiererInnen ersetzt werden oder dieser Aufgabenbereich des Codings. Mhm. Denn ja, ich glaube, so im Herzen sehen wir uns wahrscheinlich alle als Coding-Leute. Aber im Endeffekt bestehen bei den meisten, die ich jetzt so kenne, der Alltag im Beruf nicht unbedingt immer aus Code schreiben, sondern es sind ja die ganzen Konzepte dahinter, die Architekturen dahinter, die Firmenstrukturen dahinter und überhaupt mit dem Produktteam, mit dem Backend-Team, mit Design-Team, je nachdem, wie jetzt die Firma eben einfach strukturiert ist, das Produkt zu entwickeln. Nicht unbedingt nur den Code zu entwickeln, sondern wie gesagt auch das Produkt zu entwickeln und sagen zu können, wie komplex das ist oder ist es dann inperformant oder ist es dann nicht mehr responsive und etc. Man müsste ja eine KI wirklich dahin bekommen, so holistisch diese ganze Sache anzusehen, dass man jetzt nicht nur, du hast diesen Produktwunsch, hier ist es jetzt ausprogrammiert, sondern dass man überhaupt auch zu dem Produktwunsch, zu der Produktidee dann tatsächlich hinkommt. Also es könnte ja sein, dass unsere Jobs nicht weg sind, sondern nur anders werden. Und wahrscheinlich ist da die Frage, wie du auch schon mal am Anfang meintest, wie viel Code ist einfach KI-unterstützt geschrieben? Versus ist alles, ist jeder Code dann einfach von der KI geschrieben? Und wie viel Zeit wird uns das vielleicht noch kosten im Sinne von Probelesen, würde ich mal sagen? Weil ich bin normalerweise der Meinung, dass man App-Code auf jeden Fall, das habe ich auch in den letzten Aufnahmen schon häufiger mal erwähnt, ich denke schon, dass man KI-Code einfach benutzen kann. Aber was ist mit den ganzen Code-Reviews? Was ist mit der Qualitätssicherung davon, mit dem Testing davon, ob das tatsächlich das Richtige ist? Also vielleicht werden ProgrammiererInnen jetzt quasi keine Coding-Leute mehr so sein, aber Konzepter und Reviewer des Ganzen oder vielleicht auch einfach nur sehr gute Promptschreiber, weil die KI kann ja auch nur das machen, was man ihr sagt. Und das ist gar nicht so einfach, die richtigen Prompts zu sagen.
Ich habe da eigentlich jetzt mehrere Themen rausgehört, eigentlich, die mich auch beschäftigen. Und zwar das eine Thema ist, überhaupt das Richtige zu bauen. Also jetzt einfach, dass man jetzt sehr, vielleicht in Zukunft sehr schnell sehr viel Software produzieren kann, ist ja das eine Thema. Aber ein großer Teil der Softwareentwicklung ist ja dann auch tatsächlich das Richtige zu bauen, tatsächlich dann auch mit den Usern zu interagieren und herauszufinden, funktioniert das, was man gebaut hat, überhaupt für die User und so weiter. Das ist, glaube ich, ein großer Block, wo die KI vielleicht auch unterstützen kann, vielleicht Teile auch automatisieren kann oder auch nicht. Ich glaube, da gibt es viele, viele Themenbereiche, die es da zu bedenken gibt. Dann das Thema der Qualitätssicherung ist für mich auch wahnsinnig spannend und auch jetzt in den letzten Tagen die Erfahrungen, die mich vielleicht wieder ein bisschen skeptischer gemacht haben, waren unter anderem auch in die Richtung, dass ich halt versucht habe, so wie es jetzt der Hype-Begriff ist, Vibe zu coden quasi. Das heißt, ich habe in Vorbereitung für einen Talk eine ganz simple Demo-Application mir gedacht, die kann mir jetzt die AI schnell schreiben. Also wirklich eine Einkaufslisten-App, bei der man einfach seine Dinge, die man einkaufen will, eintragen kann und dann abhaken kann. Also wirklich ganz was Simples. Und grundsätzlich so simple Apps kann eine AI heutzutage schon sehr gut umsetzen, sodass das dann funktioniert grundsätzlich. Aber wenn ich mir den Code dann anschaue, sind einfach wirklich gröbere Schwächen darin, wie zum Beispiel, dass es nicht accessible ist. Also dass ein Button dann nur ein Icon hat und keine Bezeichnung oder dass ein Inputfeld kein Label hat und so weiter. Wo dann natürlich die Frage ist, ja, das ist halt wieder sehr menschlich. Vielleicht ist die KI dann schon zu menschlich, weil wir das sicher auch kennen von menschlichen Entwicklern, dass wir auch nicht immer allzu gut auf die Accessibility achten. Das heißt,
ja, es wird ja trainiert.
Ja, genau.
Und hier unser Kollege Peter, der verdingt sich ja zwischendurch auch mal in so Legacy-React-Projekten. Und genau, ab und zu tutet er auf Mastodon dann mal so Fundstücke. Und da denke ich mir manchmal, vielleicht ist das ja alles gar nicht so schlimm mit KI, also was da rauskommt, weil Menschen können auch schon ganz schön grausamen Code produzieren.
Das ist vielleicht, das bringt mich zu einem interessanten Gedanken, dass mich in letzter Zeit sehr verwirrt hat, die Kommentare, die ich in diversen Kanälen dazu oder auf Social Media oder auf LinkedIn und so weiter gelesen habe, wo sehr viele sehr begeistert sind, wie gut eigentlich Vibe-Coding für sie funktioniert und andere dann wiederum sehr skeptisch und sagen, ja, für mich passt das Ergebnis eigentlich überhaupt nicht. Und es ist vielleicht auch dann eine Sache des Anspruchs. Also Entwickler, die, wenn sie selber eine App schreiben, dann eben eine App schreiben, die eben nicht accessible ist und so weiter, wenn die AI eine nicht accessible App für sie schreibt, das dann gar nicht bemerken. Die sehen vielleicht den Output der AI viel unkritischer als jemand, der hier meine Expertise hat, auch was ist, wie man jetzt eine App schreibt, die eben performant ist, die accessible ist und so weiter, und der dann diese Fehler, die die AI macht, dann auch tatsächlich sieht und dann erstmal korrigieren muss, unter Anführungszeichen, dass er selber zufrieden ist mit dem Output, den sie liefert.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es davon abhängt, ob das Design und die genaue Funktionalität sehr klar davor war, was passieren muss, oder ob das eher so war, schreibe mal eine Einkaufslisten-App. Weil es ist ganz was anderes, ob du einer KI sagst, ich brauche diese Einkaufslisten-App, oder ich brauche sie in genau diesem Color-Theme. Der Button muss genau so funktionieren, weil wir machen bei Button-Click immer dann ein Modal auf und dann kommt noch ein zweiter Submit und sowas. Ja. Und da ist auch immer die Frage, wie viel schneller ist es dann tatsächlich mit KI, wenn du dann erst nochmal 5-mal abändern musst.
Ja. Ja, exakt. Das war auch das Problem bei meinem Beispiel, weil ich habe für meinen Talk brauche ich nicht eine 0815 Einkaufslisten-App, sondern ich möchte, bei dem Talk geht es darum, wie testet man Applikationen in einem Microservices-Kontext. Das heißt, meine Einkaufslisten-App funktioniert mit Microservices, würde man echt natürlich nie so bauen. Und da hat die KI dann schon Probleme, dass man halt nicht einfach nur die Funktionalität halt so baut, dass es halt funktioniert, sondern halt eben genau exakte Constraints hat. Die Einkaufslisten-App muss für diese Funktionalität mit dem Microservice kommunizieren und so weiter. Und das müsste man dann schon wirklich sehr exakt im Prompt alles vorher schon definieren. Und dann ist die Frage natürlich, wie viel schneller ist man dann wirklich noch?
Ja, das ist dieses klassische, wenn ich irgendwie irgendwem alles erklären muss, dann kann ich es auch lieber selber machen, so, ne?
Ja,
das exakt. Kennen wir ja auch von zwischenmenschlichen Interaktionen manchmal, ne?
Ja, und hier ist natürlich wieder das Problem, dass Menschen lernen und die KI in dem Sinn nicht. Also die KI lernt erst beim nächsten Trainingsrun wieder, den der KI-Anbieter startet, und nur bedingt von Interaktionen. Also standardmäßig überhaupt nicht. Und ich müsste alles, was ich der KI irgendwann mal gelernt habe, müsste ich halt dann im System Prompt oder auf irgendeine Weise dann der KI bei jedem neuen Prompt wieder mitgeben.
Wobei das ja auch viele machen, dass sie dann quasi das sich merken, also die vergangenen Gespräche, also das funktioniert ja schon relativ gut auch. Also ich finde, da kommt man dann wirklich auch immer schneller ans Ziel, weil man merkt, dass es eben so alles noch oder vieles noch weiß, was man so in der Vergangenheit gemacht hat.
Das ist dann auch ein Punkt, der mich dann auch ein bisschen mir wieder beschäftigt, dass natürlich auch ein Skill ist, mit der KI zu arbeiten. Und das ist dann vielleicht auch die Frage, werden wir mit der KI arbeiten, dann werden wir auch solche Dinge eben lernen müssen, wie du es gerade angesprochen hast. Wie schafft man es jetzt, dass die KI Dinge immer wieder so umsetzt? Wie gibt man das der KI am besten mit und so weiter? Und ich glaube, einerseits jetzt ist da viel noch es gibt noch nicht so viele Standards. Also alle KI-Entwicklungstools sind ja erst ganz am Anfang. Ich glaube, die werden da wahrscheinlich auch besser werden. Jetzt muss man sich um viel noch selber kümmern. Das heißt, man müsste diese Prompts, mit der man der KI halt aus der eigenen Erfahrung heraus mitgibt, wie sie sich verhalten soll in Zukunft, muss man alles noch größtenteils selber manuell pflegen und so weiter. Und wahrscheinlich werden da die Tools auch noch besser werden. Das ist wieder ein Punkt, wo ich mich dann schon wieder frage, ja, wenn die Tools immer besser und besser werden, reicht dann die Intelligenz, die die KIs heute schon haben oder die sie vielleicht in den nächsten Jahren noch erreichen werden, reicht das dann trotzdem aus, um wirklich vielleicht nicht alle Entwickler zu ersetzen? Das ist ja auch wieder das Thema. Es muss ja nicht so sein, dass 100% der EntwicklerInnen ersetzt werden, aber für so Dinge wie Gehalt und so weiter wäre es ja schon verheerend, wenn nur unter Anführungszeichen 20% ersetzt werden. Also wenn man sich jetzt vorstellt, 20% der EntwicklerInnen, die es heute gibt, haben dann keinen Job mehr, weil man einfach weniger braucht, wäre das für das Gehalt zum Beispiel und andere Dinge natürlich auch ein enormer Faktor, glaube ich.
Ja, ich denke schon, dass es in vielen Firmen vielleicht auch mal einfach MVPs geben soll oder Prototyping. Und auch das haben wir in den letzten Aufnahmen auch mehrfach angesprochen, dass gerade für Prototyping funktioniert es vielleicht schon ganz gut, wenn eben nicht ein konkretes Design umgesetzt werden muss, sondern es muss dieses sogenannte Management vielleicht von einer Produktidee überzeugt werden. Und wenn man da sagen kann, anstatt dass du zwei Frontend-Developer, einen Backend-Developer auf dieses kleine Prototyping-Projekt setzt, nimmst du vielleicht wirklich einfach irgendein Generative-Tool, also jetzt gar kein KI-unterstütztes Coding, sondern wirklich einfach nur ein Tool, das dir die App komplett selbstständig entwickelt. Und dann kannst du da einen halben Dev draus setzen und hast plötzlich schon ein Ergebnis. Und ein bisschen aggressiven Satz, den ich mal auf LinkedIn gelesen habe, aggressiv im Sinne von, man weiß ja nicht, was passieren wird, aber dieser Satz war, dass KI nicht unbedingt EntwicklerInnen ersetzen wird, aber die EntwicklerInnen, die KI nutzen, werden diejenigen abhängen, die es nicht nutzen. Und da war der Peter dabei, als ich das auch schon mal gesagt habe. Und dann sagte er, was ist denn Quatsch, wenn wir in die Zukunft schauen können, dann können wir ja gleich sonst was Lotto spielen. Aber es ist eine Frage, ob, also für mich ist es auch gar nicht so dieses Ersetzen aktuell ein Thema, weil das sehe ich heute nicht und auch im nächsten Jahr nicht. Aber ich frage mich doch durchaus, ob man, wenn man die KI nutzt, besser wird im Job als andere, weil man Sachen auslagern kann. Man muss natürlich wissen, was man auslagern kann. Man darf jetzt nicht einfach nur, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber irgendwann zwischendurch, wenn ich versuche, was mit KI zu machen, brauche ich genauso lang oder länger, als hätte ich selber gemacht, weil ich damit halt rumspiele. Ich habe dabei wahnsinnig viel Spaß, aber ich bin im Zweifelsfall langsamer. Also wenn ich das jetzt beruflich, also ich rede hier immer nur von meinen persönlichen Erfahrungen, die ich gerade habe, weil ich bin jetzt ja in der Elternzeit, aber arbeitstechnisch müsste man da schon schauen, was überlagere ich jetzt wirklich an die KI aus, dass es mich auch besser und schneller macht.
Hm. Ja, mir geht es da sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Also bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich wahrscheinlich eher länger brauche. Also sobald ich einen gewissen Anspruch daran habe, wie die Architektur ausschauen soll, von was auch immer ich gerade arbeite, brauche ich eigentlich immer eher länger dafür. Aber vermutlich ist es, was du vorher noch angesprochen hast mit Prototypen und so weiter, da ist wahrscheinlich der größte Vorteil, dass man halt nicht unbedingt mehr Programmierkenntnisse haben muss, zumindest nur oberflächlich, weil wenn der Output dann eigentlich egal ist, weil man ihn sowieso wegwirft, dann kann halt auch ein Produktmanager zum Beispiel schnell mal einen Prototypen sich bauen lassen und braucht jetzt keinen Entwickler oder keine Entwicklerin dafür. Meine eigene Erfahrung, wenn ich selber einen Prototypen baue, dann denke ich mir immer, Prototypen bauen funktioniert eigentlich auch ohne KI eigentlich auch sehr schnell, muss man sagen. Also wenn egal ist, wie der Code ausschaut und so weiter und man einfach irgendeine Component Library verwenden kann, wo man sich nicht drum kümmern muss, dass das dann im Corporate CI ist und so weiter, dann geht das auch sehr schnell, aber eben nur für mich als erfahrenen Entwickler, für einen Produktmanager, der keine Programmierkenntnisse hat, ist das wahrscheinlich schon ein sehr nützliches Tool. Und das Ausgangsstatement, dass EntwicklerInnen, die KI verwenden, andere abhängen werden, die sie nicht verwenden, da ist für mich die Frage, was zählt überhaupt noch, was zählt eigentlich jetzt als KI Coding, weil für mich ist zum Beispiel die Autovervollständigung, die zum Beispiel ein GitHub Copilot zur Verfügung stellt, die habe ich schon sehr lieb gewonnen, auch muss ich schon sagen. Also die, wenn ich jetzt ohne die arbeiten muss, also ich bei uns im Bundesrechenzentrum hat es noch einige Zeit gedauert, bis das alles genehmigt war, dass wir jetzt tatsächlich KI auf unseren Code loslassen dürfen. Von dem her hatte ich immer den Kontrast zwischen privaten Projekten, wo ich längst Copilot und so weiter verwendet habe, und dem beruflichen Kontext, wo eben überhaupt keine KI-Unterstützung da war. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, an das habe ich mich schon sehr gewöhnt, dass halt so repetitive Code-Schnipsel einem einfach gleich vorgeschlagen werden. Und das ist irgendwie, das nehme ich schon gar nicht mehr so richtig als KI-Unterstützung wahr, weil das für mich schon so wie halt normale Completion, normale Type Completion und so weiter im Editor für mich schon zur Gewohnheit geworden ist. Ob man wirklich jetzt ein Experte sein muss in Zukunft darin, wie man jetzt mit KI codet und wie man die KI verwendet, oder ob man jetzt ein professioneller Vibe-Coder sein muss und sonst wird man abgehängt, da wäre ich dann wieder eher skeptisch. Beziehungsweise auch, generell, es ist ja ein generelles Thema, dass es schon länger gibt in einem gewissen Sinne, war schon lange die Debatte zwischen EntwicklerInnen, ob man jetzt eine sehr mächtige IDE verwendet oder nur einen Texteditor, einen anderen Extrem. Also es gibt ja noch immer Leute, die viel lieber mit Vim zum Beispiel arbeiten, als mit wirklich einem Webstorm zum Beispiel. Also, und auch da sieht man eigentlich, dass wahrscheinlich beide durchaus mit ihren Tools effizient arbeiten können, auch wenn man auf der einen Seite sehr viel Hilfestellung von der IDE hat und sehr viel Automatisierung schon immer auch gehabt hat und auf der anderen Seite man alles manuell schreiben musste. Und trotzdem wäre es wahrscheinlich schwierig, jetzt wirklich einen großen Unterschied zu messen in der Effizienz. Würde mich interessieren, ob das mal jemand gemacht hat, aber ich würde darauf tippen, dass man keinen so großen Unterschied sieht. Vielleicht ist das bei den AI-Tools gar nicht so anders.
Ja, spannend. Einfach eine gute Idee für eine Masterarbeit für uns, für Studierende unter unseren HörerInnen.
Auf jeden Fall.
Du hast jetzt gerade Copilot gesagt, damit hast du gearbeitet. Was hast du denn sonst alles so benutzt?
Ich habe viele Tools kurz ausprobiert. Wirklich länger damit gearbeitet habe ich hauptsächlich mit Copilot und Cursor. Und in den letzten Tagen sehr intensiv mit Claude Code, mit dem CLI-Coding-Tool. Bei Cursor war es bei mir so, dass ich das ein paar Wochen probiert habe und ich bin dann eigentlich doch wieder relativ schnell zurück zu Copilot, weil für mich Cursor einfach schon zu viel war. Also die Auto-Completion von Cursor hat für meinen Geschmack nicht so gut funktioniert wie bei Copilot, obwohl ich schon von vielen gelesen habe, die das genau umgekehrt sehen. Ist wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad Geschmackssache oder vielleicht hängt es auch nur von den Projekten ab, an denen man arbeitet, weil ich kann mir vorstellen, dass es für manche Projekte besser funktioniert als für andere. Aber für mich war Cursor hat mir nicht so getaugt langfristig. Bin wieder zu Copilot zurück. Und was ich aber jetzt schon sehr spannend gefunden habe, war eben Claude Code, weil es wieder ganz was anderes ist, weil es halt ganz einen anderen Weg geht. Und das finde ich in dem Sinn auch spannender, weil ich mir denke, wenn jetzt KI-Coding wirklich alles umkrempelt, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr eine klassische IDE verwenden wie ein Cursor oder GitHub oder VS Code mit GitHub Copilot. Und von dem her war es für mich spannend, jetzt mir Claude Code mal anzusehen, der einfach einen ganz anderen Weg geht nochmal. Aber ja, wie gesagt, mit gemischtem Ergebnis.
Ich wollte noch erzählen, dass ich mich dass ich auf der Beyond Tellerrand diesen Monat auch den Bastian Allgeier getroffen habe. Das ist ja der Mensch, der mit seinem Team hinter dem Kirby CMS steckt. Und da hatten wir auch ein bisschen darüber gesprochen und er hatte erzählt, dass er sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, weil die viele Firmen haben jetzt einen Einstellungsstopp sozusagen ausgesprochen oder man hört davon, dass Firmen das gemacht haben und dass da vor allem eben keine Junior-Entwickler eingestellt werden, weil eben die Überlegung der Management-Etage, vielleicht aber auch der von Senior-Entwicklern, weiß ich nicht, eben ist, möglicherweise können KI-Tools die Rolle übernehmen, für die wir bisher eben Junior-Entwickler hatten. Und was er eben meinte und was ich einen total wichtigen Gedanken finde, ist, dass wenn wir Pech haben, führt das dazu, dass wir irgendwann auch keine neuen Senior-Entwickler mehr haben, weil wenn wir eben keine Junior-EntwicklerInnen mehr einstellen, dann, also wer soll dann nachwachsen? Dann haben wir irgendwann so ein bisschen so dieses Kobold-Problem. Und man braucht EntwicklerInnen trotzdem einfach, um zu beurteilen, was da rauskommt. Also wenn niemand mehr da ist, der eine Kompetenz hat, das den Output zu beurteilen, dann ist man ja den KI-Tools letztendlich hilflos ausgeliefert. Also dann kann man eigentlich nur darauf vertrauen, dass das alles okay ist, wie es ist. Aber dann wird die eigene Software ja zur Blackbox.
Ich habe vielleicht ein bisschen eine provokante Meinung zum Thema Junior-Entwickler. Also zuerst mal stimme ich dir voll und ganz zu mit dem, was du gerade gesagt hast. Und zum Thema Junior-Entwickler war, glaube ich, nie wirtschaftlich für eine Firma Junior-Entwickler einzustellen. Weil es einfach eigentlich immer eine, und ich glaube, unser Glück war, dass das das Management nicht gewusst hat, sondern das Management Junior-Entwickler immer als günstige Arbeitskräfte gesehen hat. Und das dann irgendwie funktioniert hat, weil es natürlich wichtig ist, dass man Junior-Entwickler einstellt und aufbaut. Aber für Firmen es sich, glaube ich, oft nicht ausgezahlt hat. Also ist jetzt ein bisschen, kann ich nicht mit Zahlen unterlegen, aber es ist ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Von dem her ist es jetzt wahrscheinlich sehr fatal, genau wie du gesagt hast, dass jetzt durch die KI das Management quasi der Gedanke im Management, den sie früher vielleicht gehabt haben, dass man durch das Einstellen von Junior-Entwicklern günstige Manpower bekommt, günstige Manpower bekommt, jetzt ein bisschen gekontert wird von der Überlegung, naja, man kann sich ja die Arbeitskräfte komplett sparen, weil man eben die KI einsetzen könnte. Und ich glaube, beide Gedankengänge sind, glaube ich, vermute ich, nicht richtig. Ich glaube, dass es immer schon wichtig war, auch Junior-Entwickler einzustellen. Nicht, weil es wirtschaftlich vielleicht immer sinnvoll war, aber weil es einfach sonst, genau wie du gesagt hast, sonst fehlen einfach die Senior-Entwickler in der Zukunft.
Das sichert die Zukunft einfach ab, ne? Das ist einfach ganz sozusagen eine Investition, die sich dann später auszahlt, einfach so wie mit Ausbildung von Mitarbeitern.
Ganz genau. Und ich glaube nicht, dass die KI das ersetzen kann, oder dass die KI das dann tatsächlich in dem Ausmaß übernehmen kann, die menschliche Arbeit, wie man sich das dann vielleicht erhofft in Managementkreisen. Da bin ich sehr skeptisch.
Ja, ich denke, in Managementkreisen ist das viel zu sehr in die Richtung von dem, was du schon vorher gemeint hast, dieses hundertprozentige Ersetzen. Aber ich glaube, wir reden hier nicht von Ersetzen, sondern du hast eigentlich auch vieles Richtige schon gesagt. Vielleicht braucht man so eine Person weniger im Team, weil so ein bisschen Low-Level-Arbeit wegfällt, weil man Prototyping oder sowas gar keinen Developer mehr dafür braucht. Und unsere Jobs werden sich vielleicht ein bisschen verändern. Und da ist vielleicht auch die Frage, wie glücklich sind wir jetzt alle damit? Ist man da jetzt eher offen dafür, dass sich der eigene Job so ein bisschen ändert? Oder mag man das vielleicht nicht so? Aber ich breche jetzt den Gedanken ab, weil ich glaube, Shep, hab dich gerade aus Versehen unterbrochen.
Ach,
wenn du deinen Satz noch weißt.
Ich wollte nur sagen, das Problem dabei ist ja nur, dass wenn dann irgendwann die Erkenntnis kommt, dass diese Strategie, keine Junior-EntwicklerInnen mehr einzustellen, also dass die irgendwie doch nicht die richtige war und da sind jetzt ein paar Jahre vergangen, dann hat man ja wirklich diese Lücke von, oder man hat auch vielleicht einfach weniger Menschen, die sich für den Beruf interessieren, weil denen von Anfang an schon klar gemacht wird, ja, also da aktuell ist da kein Reinkommen mehr, weil es gibt genug Entwickler und den Rest übernimmt halt gerade die KI. Und ich glaube, das wird dann ein bisschen unangenehm, also wenn sich das jetzt längere Zeit hinzieht, so dieses Verhalten.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen fernab von meiner Expertise, aber ich glaube, wie ich es am Rande ein bisschen mitbekommen habe, ist das ja in den klassischen Ausbildungsberufen ein bisschen passiert, dass hier auch eine Entwertung eigentlich stattgefunden hat, dass man lange Zeit gesagt hat, ja, es muss eigentlich jeder studieren und eben zum Beispiel Softwareentwickler werden und dass vielleicht eine ähnliche Entwertung jetzt gerade in den Köpfen passiert, dass man sagt, naja, Softwareentwickler wird man in Zukunft nicht mehr oder weniger brauchen und ja, wie du sagst, dann viele sich vielleicht schon im Vorhinein entscheiden oder dagegen entscheiden, in diese Richtung zu gehen.
Ja, gilt natürlich auch für die anderen Berufe, die ich da eingangs aufgezählt habe. Also ich weiß nicht, ob neue Texter sich oder Leute noch Lust haben, irgendwie gerade Texter zu werden oder eben Fotografen, all diese Berufe, die momentan so ein bisschen unter Druck stehen, sage ich mal. Ja, nee, aber genau, also grundsätzlich bin ich, glaube ich, auch eher so ein Verfechter der These. Also so ein bisschen ist das ja wie mit den E-Bikes, ne? Man denkt ja immer so, Leute, die E-Bikes haben, die machen ja gar keinen Sport mehr. Aber das ist ja im Grunde nicht der Fall, ne? Also du gibst irgendwie immer noch alles, aber dein Radius ist einfach deutlich größer. So würde ich das sehen.
Hey, diese E-Bikes.
Naja, vielleicht nicht Senioren mit E-Bikes.
Du, ich habe ja keine Ahnung, wie alt ich da war, knapp über 30 ein E-Bike geholt, weil ich halt hier immer gependelt bin und dann musste ich halt jetzt 3-4 Kilometer noch mit dem E-Bike gerade so einen Berg hochfahren. Mhm. Und da hat man halt echt keinen Bock mehr drauf. Wenn du da auf in München so ein Meetup rumgehängt hast, dann hatte dein Zug wieder Verspätung, das ist irgendwann 23.30 Uhr und dann so, oh nee, jetzt mal aufs Fahrrad, ich schlaf ja schon. Also einfach aufs E-Bike. Ich weiß, ich schweife jetzt hier vom Thema ab, aber wie viel ich Feedback bekommen habe, ob ihr schon 60 sei, war überraschend.
Das war nicht zweimal,
das hat mich ja Jahre verfolgt. Und vor allem, ich war ja sportlich. Also wirklich, also ich war ja am Laufen und dann habe ich Kraftsport gemacht und ich habe Yoga gemacht. Also, dass man, also.
Bis die dann ein E-Bike haben, dann hört das auf. Genau, aber guck dir die ganzen Leute an mit den Mountainbikes in den Wäldern, die haben alle mittlerweile E-Bikes, ne? Dann, die können einfach höher, weiter, schneller fahren.
Ja.
Aber
ich möchte noch ganz kurz, also, das hat nicht jeder gesagt, aber es waren ein paar sehr laute Stimmen, wo, okay,
gut. Ja.
Ich fahre ja noch ganz klassisch mit dem normalen Rad und mir geht es dann öfter so, dass ich dann überholt werde von schon einem bisschen älteren Semester und dann muss ich immer zweimal schauen, ob das eher ein E-Bike ist, damit meine Ehre noch
errichtet. Ja. Nee, deswegen, also ich glaube, und ich sehe das mit KI auch so ein bisschen, also es gibt ja so manche Dinge wie zum Beispiel selbstfahrende Autos oder so, das sind ja so, es gibt ja so einiges, wo zu Beginn sehr viele große Sprünge gemacht werden und Fortschritte erzielt werden und man eben sozusagen in diese Falle läuft, zu glauben, dass das ein linearer Prozess ist und dann eben sozusagen zurückblickt und dann meint abschätzen zu können, dass es selbst fahren Autos, das gibt's in 2 Jahren kein Problem. Und das, oder wie mit Fusionskraftwerken auch, also die gibt's ja jetzt, also die sollen ja sozusagen im Grunde fast schon vor der Tür stehen, aber das seit 20 Jahren. Und das mit den selbstfahrenden Autos, das sehe ich ganz genauso und ich glaube mit KI ist es eben so, du hast ja auch gesagt, also nach deinem Empfinden erreichen wir jetzt so ein bisschen so ein Plateau, also es ist ja quasi so ein seitlich liegender Hockeystick, also dass man einfach immer mehr Aufwand reinstecken muss in immer weniger Ertrag und möglicherweise kommen wir auch gar nicht mehr so viel weiter als wie wir jetzt sind, weil es gibt ja auch, also ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche neuen Trainingsressourcen gibt, die man auftun kann, selbst nachdem man alles schon raubkopiert hat und jeden Meta-User sozusagen zwangsenteignet hat seiner Inhalte, die er produziert hat.
Das mit den selbstfahrenden Autos finde ich jetzt ein gutes Beispiel dafür. Ich bin übrigens Fan von selbstfahrenden Autos und ich denke, wenn man diese Teststrecken anschaut, aber man baut spezifische Straßen dafür, wo auch eben nur selbstfahrende Autos fahren, dann funktioniert das, glaube ich, alles schon ganz toll. Außer man hat dieses lustige Video gesehen, ich weiß nicht mehr, wo das war, auf diesem Parkplatz, wo sich dann alle selbstfahrenden Autos irgendwie gegenseitig angehupt haben, die da alle parken wollten zur gleichen Uhrzeit. Aber in der Theorie, glaube ich, würde es sehr gut funktionieren. Nur in der Realität haben wir vielleicht nicht diese Straßen, die immer dafür ausgelegt sind. Und wir haben halt immer noch sehr viele menschliche Autofahrerinnen da draußen, die sich dann eben nicht so verhalten, wie das die anderen KI-Autos, die selbstfahrenden Autos so erwarten würden. Und jetzt würde ich noch eine Frage an dich stellen, Markus, denn vielleicht hast du da ein bisschen mehr Erfahrung mit. Weil ich habe KI jetzt sehr viel eben benutzt, wirklich losgelöst von meiner eigentlichen Codebase oder dem, was ich machen wollte, sondern eher wirklich ein paar Skripte gemacht oder eher so als Sparring-Partner. Und was ich mich jetzt frage mit der KI, wir haben jetzt gesprochen für Prototyping und schreib mir mal schnell so eine Einkaufslisten-App, dann ist das ja vielversprechend. Aber ich kenne so 10 Jahre alte Codebases mit jQuery drin, mit React drin, mit Vue drinnen. Hast du Erfahrung, also wie gut ist das denn dann? Oder ist man dann sehr schnell am Ende auch mit der KI, weil die überfordert ist mit dieser alten, undokumentierten, also mit Zwinkern bestimmt sehr gut dokumentiert und getestet. Zwinker, zwinker. Wie gut kommt die KI denn da damit klar?
Ja, ich habe da einige Versuche gestartet, weil das was wäre, wo ich sehr froh wäre, wenn die KI tatsächlich Fortschritte machen würde, weil ich glaube, das wäre ein Punkt, wo die KI nicht Arbeitsplätze ersetzt, sondern hat tatsächlich einfach Arbeiten erledigt, die sonst einfach nicht erledigt werden, wie Legacy-Codebases migrieren auf neue Versionen und so weiter. Und meine Versuche sind da immer kläglich gescheitert. Also ich habe zum Beispiel eine Nuxt 2 Codebasis, die jetzt nicht extrem groß ist, aber doch schon größer, so groß, dass man zumindest es nicht einfach selber mal schnell auf Nuxt 3 migriert zum Beispiel. Und da kommen natürlich mehrere Probleme zusammen. Einerseits kann die KI am besten, was am verbreitetsten ist, und gerade Nuxt 2 und Vue.js und so weiter sind ein bisschen Exoten. Das ist natürlich hier ein Thema, aber generell glaube ich, dass es generell schwierig ist, also ich glaube, die KI kann gut sein für Refactorings und so weiter, wenn es sowas gibt wie 1:1 Relations, wenn man jetzt Methoden umbenennt und so weiter, aber dann ist wieder die Frage, ob man nicht einfach ein Search and Replace macht. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, wie zum Beispiel eine Nuxt 2 auf Nuxt 3 Migration, also für die Menschen, die vielleicht jetzt da nicht so tief drinnen sind, da hat es sehr viele Breaking Changes gegeben, also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel eine Angular 0 Migration auf eine der neuen Angular-Versionen, so in die Richtung geht das von den Breaking Changes. Sobald hier wirklich eine komplexere Migration gemacht werden muss, zumindest in meiner Erfahrung, kann die KI wenig bis gar nicht unterstützen, es sei denn, man gibt ihr wieder sehr konkrete Aufgaben und dann ist man dann sehr konkrete Aufgaben und dann ist man dann wieder sehr schnell in dem Bereich, wo man vielleicht dann auch wieder effizienter ist mit Search and Replace zum Beispiel. Und,
ja, weil die eigentliche Arbeit ist es ja zu wissen, was die konkrete Aufgabe ist. Und dann kann man das Refactoring auch schnell machen, aber du musst hier erstmal dahin kommen, rauszufinden, muss ich jetzt erst das ändern oder was könnte kaputt gehen, wenn ich das jetzt abändere.
Ganz genau. Und es lässt sich eigentlich auch, wenn man ein bisschen hinter die Kulisse blickt, wie jetzt diese KIs funktionieren, obwohl jetzt im Detail, warum jetzt KIs diese und jene Entscheidung treffen, wissen ja nicht mal die Experten so ganz genau, aber so jetzt vom Prinzip, wenn man sich jetzt anschaut, wie so eine KI funktioniert, dann ist es ja in letzter Konsequenz ein statistisches Tool. Das heißt, basiert der Output auf Statistik. Das heißt, warum kann eine KI überhaupt, wenn sie mal mit Vue 3 Syntax zum Beispiel anfängt, warum mischt sie es nicht plötzlich mit Vue 2 und so weiter, ist vermutlich einfach daher, weil wenn man jetzt sagt, schreib bitte eine Vue 3 App und die KI fängt mit den Tokens an, die der Vue 3 Syntax entsprechen, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dann ein weiterer Token folgt, der Vue 3 Syntax entspricht, eben die höhere Wahrscheinlichkeit und darum funktioniert es überhaupt, dass eine KI jetzt in einer Version bleibt, quasi in einer, obwohl es manchmal nach meiner Erfahrung auch nicht mal das immer funktioniert. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, wo die KI dann Output geliefert hat, wo ich wusste, dass das dann für unterschiedliche Versionen einer Library zum Beispiel ist. Aber das nur am Rande. Aber wenn jetzt dieses Migrationsthema betreffend, sobald du halt dann in die Situation kommst, dass du von einer bestimmten Syntax von einem bestimmten Pattern eines Frameworks übersetzen musst auf ein anderes Pattern, glaube ich, dann kommt man sehr schnell in den Bereich, wo die KI wirklich im wahrsten Sinn des Wortes verwirrt ist, quasi, weil die statistischen Möglichkeiten dann einfach ausgereizt sind und Das könnte dann nur funktionieren, wenn die KI wiederum trainiert ist auf genau diesen Case. Das heißt, wenn sie einfach trainiert ist auf eine Migration, weil es eben tausende oder Millionen Dokumente irgendwo im Internet gibt, die das beschreiben, wie eine Migration von der Version auf die andere Version funktioniert und wie man dieses Pattern auf das andere übersetzt. Und da es das in den meisten Fällen nicht gibt, so zumindest meine Erklärung, funktioniert das dann auch selten wirklich gut, diese Use Cases, was sehr schade ist, weil das Use Cases wären, wo vermutlich keine Arbeitsplätze gefährdet werden, weil das so Sachen sind, die sonst oft einfach nicht passieren.
Ja, schade. Eigentlich würde man ja denken, je älter der Code, desto mehr müsste ja so ein Language Model damit anfangen können, weil mutmaßlich ja auch einfach mehr Trainingsmaterial dafür vorliegt.
So viel implizites Wissen da drin. Und
wahrscheinlich, ja.
Gerade im Web-Frontend. Also ich habe ja gerade, da hast du halt jQuery und React, da musst du erstmal durchblicken, in welchem Umfeld man sich da gerade so aufhält. Und jetzt habe ich ja gerade nur technische Tools benannt, aber auch das ganze Business-Wissen da drin. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele hier mit Domain-Driven Design oder schön ausgelagerte Business-Logik in speziellen Architekturmodellen arbeiten. Aber ich meine, da kann auch sehr viel Business-Wissen eben im Frontend liegen. Und weil ich habe auch gerade drüber gestolpert, beziehungsweise habe ich mir gerade gedacht, bei dem, was du gesagt hast, Markus, mit dann werden diese Sachen halt gar nicht erledigt. Die Alternative wäre ja, man würde niemals refactor, man würde immer neu schreiben. Das passiert in der Realität nicht, weil das würde zu lange dauern. Aber wenn man jetzt die KI hat, könnte man nicht sagen, schreibe ja alles neu. Ist doch dann egal, mit welchem Framework, dann gibt's eben das jQuery nicht mehr drin. Dann ist eben jetzt alles React, aktuellste Version, was auch immer das gerade ist, 19 oder sowas. Und dann können wir ja einfach wieder neu schreiben, wenn es auch 20 geht, statt zu migrieren. Aber das heißt ja auch, dass die KI dann die komplette Business-Logik mit übernehmen müsste und nicht nur einfach den technischen Code.
Ja, und da stoßen wir bei den aktuellen Modellen halt immer noch an Grenzen. Also weil da geht es dann um so Themen, wie viel Kontext kann die KI jetzt tatsächlich berücksichtigen. Weil wenn du jetzt wirklich eine komplette Applikation migrieren willst, dann hilft es ja oft nur wenig, wenn du jetzt nur bestimmte Teile der Applikation dann wirklich im Kontext hast. Und die KI muss, was sie nicht im Kontext irgendwie hat, also was nicht irgendwie im Prompt oder in irgendeiner Weise an die KI übergeben wird, kann sie natürlich in Massen nicht wissen. Und das ist gerade für so Migrationsprojekte, wo man halt wirklich das Gesamtkonzept in irgendeiner Weise wissen muss, ist das dann, glaube ich, ein großes Hindernis. Weil bei Menschen ist natürlich, was wir direkt abrufen können, was wir direkt in unserem Kontext haben, ist natürlich in gewissermaßen auch beschränkt, aber wir haben trotzdem dieses, wie du es schon sagst, dieses ganze Domänenwissen in einer gewissen Form trotzdem immer alles in unserem Kontext und wissen, was wir wissen, zumindest wenn wir lange mit einer großen Codebasis gearbeitet haben, wissen wir, was wir gerade nicht wissen und wo wir es aber finden können, was bei der KI halt dann nicht immer der Fall ist. Also vielleicht, ich glaube, das könnte man auch wieder lösen, indem man jetzt wirklich firmeninterne KI-Modelle trainiert, die dann wirklich auf die ganze Codebasis trainiert sind zum Beispiel. Gäbe es sicher Lösungen, aber grundsätzlich sind wir da noch an einem Punkt, wo die technischen Limitationen noch zu tragen kommen, weil ich glaube, Google hat momentan die größten Kontextfenster, die irgendwo bei einer Million Tokens oder sowas sind, und da bringt man schon sehr viel rein, aber es gibt dann auch Benchmarks, wie viel, wenn man jetzt dann dem KI-Modell eine Frage stellt, wo es dann darum geht, irgendwas in diesem Kontextfenster zu finden, dann hat man trotzdem nur eine Rate von, keine Ahnung, jetzt Hausnummer 80% zum Beispiel, was halt, wenn man korrekten Code schreiben will, einfach zu wenig ist, weil da braucht man dann einfach 100%, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja, genau, und apropos 100%, jetzt habe ich mir gerade überlegt, vielleicht kann man halt keine komplexen Migrationen machen, aber welche Aufgaben gäbe es sonst noch, die man sonst gar nicht macht? Vielleicht sind es jetzt mal so eine primitive Aufgabe wie irgendeine Linter-Umstellung Und ohne KI schätze ich mal, dass man sich entweder ein Skript schreibt, das dann irgendwelche Sachen findet und replaced, oder man lässt das kein Skript tun, sondern man geht in seine IDE rein, schreibt entweder eine kluge Regex oder vielleicht ist auch ganz einfach möglich mit Command F und halt dann ersetzen. Und die eigentliche Aufgabe, nachdem man dann auf Replace All gedrückt hat, ist ja die Code Review davon. Und wenn das jetzt per Skript passiert ist oder per manuell, ist ja auch fast so ein Skript, nur dass jemand manuell ausgeführt hat, aber dann bin ich mir relativ sicher, dass es stimmt, lese aber nochmal alles durch und ich achte vor allem fast eher drauf, ob jetzt irgendwas vergessen wurde. Zum Beispiel, wenn ich alles mit dem Klassenname Containerbox 1 ersetze, dann schaue ich halt mal, ob da nicht doch aus Versehen nochmal im Code so eine dynamische Klassennamengenerierung war, so Containerbox Number of Property, whatever. So, aber da weiß ich ja, mit welcher Methodik das gemacht wurde und kann einschätzen, wie hoch die Fehlerquelle sein könnte. Wenn ich jetzt der KI sage, geh mal über meine Codebase drüber und mach mir diese Updates, dann hätte ich große Sorgen, was sie sich denn eben ausgedacht hat, weil dann weiß ich, das ist nicht mehr nur ein String Replace, dann muss ich nicht nur darauf achten, was wurde vergessen, sondern was wurde ein bisschen zu viel verbessert, was wurde falsch verbessert. Und dann ist ja halt die Frage, ob ich mit dieser Code Review davon dann nicht länger brauche, als hätte ich es doch im Endeffekt einfach dann doch wieder selber manuell gemacht, diese Grunt-Work, und was ändert dann wieder die ganze Geschichte mit, dann macht's halt gar keiner.
Ja. Ja, in der perfekten Welt hätten wir natürlich perfekte Testabdeckung und die AI würde das Feedback von den automatisierten Tests bekommen, ob alles funktioniert oder nicht.
Und ich finde es aber so, gerade bei UI ist es auch wirklich schwer. Also wir testen hier ja nicht, ob jetzt meine Funktionalität, meine JavaScript-Funktion richtig ist, sondern ob jetzt wirklich hier Klassennamen richtig abgeändert wurden. Und
richtig, und außerdem habe ich noch nie in meinen 15 Jahren, in denen ich schon diverse Codebasen gesehen habe, habe ich noch nie eine gesehen, die wirklich so gut abgedeckt gewesen wäre, dass ich mir getraut hätte, nach einem kompletten AI-Refactoring dann einfach auf Deploy zu klicken.
Das ist auch vielleicht so das, was daran am unangenehmsten ist. Es ist halt cool, aber es ist irgendwie nie so hundertprozentig klar, was die AI da getrieben hat. Ne? Und wenn man eben überschaubare Codemengen generieren lässt, dann, also die man eben dann selber gut irgendwie checken kann, dann ist es ja okay, ne? Aber bei größeren Mengen oder auch, man könnte ja auch sagen, schreib eine Doku zu meinem Projekt oder so, dann das muss man halt dann auch auf jeden Fall lesen, weil da wird es hundertprozentig irgendein Kapitel geben, wo totaler Mumpitz rauskommt.
Genau, das kann man ja auch gerne machen. Ich mache sowas auch, nur das ist eben alles kein Ersetzen, sondern es ist ein Zuarbeiten, Sparring oder ähnliches. Also man kann ja auch gerne solche Refactorings wie Linter-Umstellungen angehen und dazu KI nutzen, aber wahrscheinlich ist es eher eine Unterhaltung, wie man das jetzt am besten angeht und wie man das am besten sliced, dass man da kleine Arbeitsschritte hat. Aber die Coding-Arbeit, also jetzt nicht die Coding-Arbeit an sich, sondern eher diese paar andere Aufgaben, die hat man dann doch eher selber.
Ein Punkt, den ich da jetzt auch gedacht habe, man muss auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie diese KIs trainiert werden. Und momentan sind die großen Modelle, die wir jetzt hauptsächlich verwenden, sind alle trainiert hauptsächlich auf diesen Chat-Use-Case, weil das momentan der verbreiteste Einsatzzweck ist, dass man halt diese Chat-Interfaces hat. Und warum das relevant ist, ist, weil sie für diesen Use-Case auch so trainiert werden, dass sie positiv antworten, dass sie eigentlich kaum widersprechen und so weiter und dass sie immer versuchen, eine Antwort zu liefern, ob die dann so richtig ist weniger relevant, als dass sie positiv und gut klingt und so weiter. Was für so eine Chat-Konversation nützlich ist, vor allem wenn man jetzt seine Userbase zufriedenstellen will, wenn das der Hauptzweck ist des KI-Modells, aber was dann halt weniger nützlich ist für Coding-Tasks, wo man eigentlich sich auch wünschen würde, dass die KI vielleicht auch mal sagt, naja, dein Architekturvorschlag schön und gut, aber eigentlich finde ich das jetzt nicht so sinnvoll zum Beispiel und solche Sachen. Aber darauf, das würde eine KI von sich aus nie sagen, weil sie darauf nichts trainiert ist.
Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch nicht hilfreich, ne? Also manchmal ist es vielleicht besser zu sagen, hier der Code, den du geschrieben hast, der tut mir sehr leid, aber der wird so nicht funktionieren. Und die KIs, die schmieren dir einfach immer Honig um den Bart.
Ganz genau.
Was sagt ihr denn zu der Möglichkeit, dass vielleicht wir auch Teile des unsere Fähigkeiten in Zukunft verlieren? Also ich sag mal so, Leute können keine Karte mehr lesen, weil sie Google Maps benutzen oder was gibt es noch?
Das war doch bei dem Spanien-Portugal-Stromausfall, oder? Kommt es gerade daher, dass du das sagst?
Nee, aber ich sehe das bei meinen Kindern auch. Also wenn ich denen dann irgendwie versuche, irgendwie Karten zu erklären, dann ist das so, weiß nicht, was du da meinst. Ja.
Ja, weil ich habe das gehört, weil als da der große Stromausfall war, dass da jüngere Menschen dann versucht haben, wohin zu kommen. Und irgendjemand hatte auch eine Straßenkarte. Also wirklich so eine einfache, wir reden jetzt nicht hier vom komplizierten Atlas, sondern so eine einfache hier City Map. Und die Person war, aber wo, so nach dem, wo ist mein Pfeil?
Ja, genau sowas meine ich. Oder ich weiß auch nicht, ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass ja sehr viel mehr so in der Cloud gehostet wird und so serverless und so, dass wir da auch so einen gewissen Verlust an Know-how haben, was so Hosting angeht. Also ich weiß nicht, wenn es eben keine Cloud-Anbieter gäbe, wenn die auf einmal weg wären oder irgendwie Trump entscheidet, dass das nicht mehr geht. Und wir müssten dann einfach auf klassischen LAMP-Stacks oder was weiß ich was Dinge draufpacken. Also können wir das überhaupt noch so in der breiten Masse?
Ich werfe jetzt mal einen Raum, ja.
Weil also ich ja, denke, wir können das oder ja, wir verlernen Dinge?
Beides. Es gibt immer noch Leute, die es können. Und es ist nicht notwendig, für alle zu können, weil ich glaube, dass es das ist, was im Leben, egal in welchem Beruf oder gerade egal in welchen Bereichen, einfach immer passiert. Wir müssen keinen Assembler können oder sonst was, aber trotzdem können wir HTML und JavaScript schreiben, ohne zu wissen, wie der eigentliche Code dann als Maschinencode darunter funktioniert.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Aber irgendjemand kann ja anscheinend noch Maschinencode schreiben und programmieren und irgendjemand kann ja, also ich kann kein Operating System programmieren. Aber es ist mir egal, ich benutze halt meinen Laptop und der funktioniert und dann damit baue ich was anderes. Und das verschiebt sich wahrscheinlich dann immer nur so ein bisschen in irgendeine Richtung. Und irgendwelche Hanseler wird es noch geben, die das eben verwalten und das auch sehr gut machen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man Feuer macht. Ja? Ich kann Herd anmachen.
Apropos ist denn nicht, weil du gerade OS programmieren sagtest, hat nicht Microsoft irgendwie noch letztens rumgetönt, dass irgendwie mittlerweile so 10% oder 20% der Windows-Codebase AI programmiert sei, das finde ich ja auch jetzt kein Argument für Windows.
Nicht unbedingt, ja.
Habe ich nie mitbekommen.
Ja, ich glaube, da war was. Ich versuche das immer ganz schnell zu finden.
Aber ich stimme da ganz dem zu, was du gesagt hast, Vanessa. Ich glaube, es wird eine Spezialisierung geben. Also auch, was du gesagt hast mit der Cloud-Infrastruktur. Früher, wie ich begonnen habe, eben da hat eigentlich jeder Entwickler noch zu einem gewissen Grad wissen müssen, wie setzt man einen Webserver auf und so weiter, wie macht man das. Und das mittlerweile muss man es eben nicht mehr wissen als normaler, unter Anführungszeichen, Entwickler oder Entwicklerin. Und vermutlich wird es schon auch ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir gewisse Skills, die Masse wird gewisse Skills verlieren. Aber solange wir nicht jetzt wirklich die super intelligente AGI haben, wird es dann wahrscheinlich immer noch ExpertInnen geben, die dann dafür besonders gut Bescheid wissen über bestimmte.
Ich sehe das halt so ein bisschen so als Gefahr. Bei den Cloud-Anbietern ist es ja auch so, dass die einfach an der Preisschraube dann irgendwann drehen, wenn alle abhängig sind von denen. Und das kann natürlich bei KI-Tools genauso passieren, ne? Und dann, wenn man eben einfach nicht mehr ohne die kann, dann muss man die Kröten zahlen.
Ja.
Aber ich sehe die Lücke auch jetzt schon so, also KI-unabhängig, dass diejenigen, die einfach Verständnis dafür haben, was man halt nicht weiß oder was man nicht selber machen muss, sind normalerweise auch diejenigen, die dann irgendwie Sachen schneller debuggen können oder Fehler finden können oder halt mehr Verständnis für die ganze Softwareentwicklung an sich haben, versus du kennst wirklich nur deinen ganz, ganz kleinen Bereich und weißt nicht, dass das irgendwie compiled wird oder dass man Sachen auch per FTP irgendwie auf dem eigenen Server schieben könnte. Oder ja, im Moment hat man vielleicht auch einen Vorteil, je nachdem, wenn man jetzt von Cloud wegkommen möchte, dann ist es vielleicht von Vorteil, wenn man weiß, wie man so eine NAS konfiguriert und sich das Ding selber in den Keller stellt. Ich sehe das mit KI ganz genauso wie eben mit all den anderen Sachen, die es gibt. Ich finde, es ist auch wieder halt ein Stückchen von der Gefahr. Das sehe ich schon, was du sagst, Steps. Also es wird sich da wieder verschieben und es wird auch ein bisschen nachteilig sein. Ich glaube, mein liebstes Beispiel, und ich hoffe, die Hörerinnen verzeihen mir, wenn ich das schon wieder anbringe, ist, dass halt diese Frontend-Frameworks ein bisschen Magie reinbringen und dann wird es immer so als einen React- oder View-Feature betitelt. Aber das ist eigentlich ja nur eine Syntax, die jetzt gerade in der neuesten Dokumentation drin steht, aber es ist ja eigentlich ein Browser-API-Feature oder ein HTML-Feature. Und die Personen, die das vielleicht weniger wissen, haben dann vielleicht auch nicht das Verständnis dafür, wie man das im Browser nochmal genau anschauen kann, im Network-Tab oder etc.
Ja, ich erwähne auch nochmal hier in dem Kontext einfach die Firma 37 Signals, die kennt ihr ja wahrscheinlich, die sind also irgendwie die Menschen, die hinter dem Ruby on Rails Framework stecken, und die haben ja auch quasi irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf die Cloud-Anbieter, weil die uns einfach richtig plündern. Wir gehen wieder zurück und hosten selber. Genau, das muss man halt einfach in meinem Hinterkopf behalten, also dass sowas irgendwann passieren kann, wenn man sich da zu sehr in deren Arme wirft.
Und du hast den Link gefunden zu Microsoft 30% AI-Code?
Genau, aber es ist nicht die Windows-Codebase, sondern generell in deren Repositories sind angeblich bis, also 30% des Codes von Software wurde der geschrieben, wie auch immer das definiert wird.
Ich wollte gerade fragen, woher weiß man denn jetzt, was der KI generierte? War das Commit Person KI oder ist da ein Kommentar dabei?
Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist einfach eine Aussage gewesen von dem Microsoft CEO auf einer Konferenz, glaube ich, letztens.
Meine Vermutung wäre, dass sie vielleicht Copilot Completions zählen. Das heißt, jedes Mal, wenn du Tab drückst im Copilot, vielleicht sowas. Weil ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ich weiß, dass man das tracken kann, wie viele, oder dass sie das halt als Metrik auch tracken, wie viele Completions gibt's und wie viele Completions werden nicht ausgewählt und so weiter. Also ihr könnt mir vorstellen, dass sie das so vielleicht messen.
Ja. Ja, mal sehen, wo das hier alles hinführt. Aber ich finde, wir haben das war ein schönes Gespräch. So, wir haben ja irgendwie so beides beleuchtet, was irgendwie gut ist und was so Chancen sind, aber eben auch mal so ein bisschen mehr auch als in den anderen Episoden auch so die negativen Seiten beleuchtet. Das fand ich irgendwie ganz, ganz gut.
Was ist denn jetzt unser Resümee? Wir müssen noch jemanden mit reinholen, der wieder dran glaubt, dass wir ersetzt werden. Hier fehlt ja so ein bisschen um die Gegensprecher. Wir sind uns zu einig.
Ja, ich fand jetzt nicht, dass wir sagen ja jetzt nicht, dass KI eine völlig dumme, doofe Idee ist, die man gar nicht verfolgen sollte. Aber ich glaube, man muss halt einfach so ein bisschen das mit Bedacht machen und vorsichtig sein und einfach gucken, wo man sich irgendwie vielleicht, wo man am eigenen Ast sägt, wenn man sich zu sehr darauf einlässt. Ne? Meine These ist tatsächlich, dass KI uns nicht ersetzen wird, so wie mit dem E-Bike ja auch. Und mit
E-Bikes haben uns nicht ersetzt.
E-Bikes haben nicht das haben nicht das in die Pedale treten irgendwie abgeschafft, sondern das machen die Leute eben weiterhin. Und ich glaube auch, dass diese Idee eben keine Junior-EntwicklerInnen einzustellen, dass die irgendwann auch wieder Vergangenheit sein wird. Die Frage ist nur, wie lange die brauchen, diejenigen, die das eben so jetzt ausprobieren, bis der Groschen fällt.
Ja, ich denke, ich sehe das ganz ähnlich. Ich kann mich da auch anschließen. Ich denke auch, dass Ersetzen wahrscheinlich, ich will es nicht ausschließen, dass es irgendwann passiert. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich naher Zukunft wirklich um ein Ersetzen geht. Und eher die Frage ist, wird es weniger EntwicklerInnen brauchen oder vielleicht sogar, wird es vielleicht sogar mehr brauchen? Ich glaube, dass sehr viel noch ungewiss ist momentan.
Ja. Wenn du den Leuten zum Beispiel schnellere Verkehrsmittel gibst, also irgendwie Hochgeschwindigkeitszüge anstatt irgendwie Regionalexpress und sowas, die Pendelzeit zur Arbeit bleibt immer konstant. Also es gibt immer so, also die Leute sind immer bereit, eine halbe Stunde zu pendeln zum Beispiel. Und der Radius vergrößert sich einfach. Ich sehe es so, dass wir einfach sozusagen nochmal augmentiert werden, also dass das, was wir können, einfach irgendwie nochmal potenziert wird durch den Einsatz von so einer Software, aber wir am Ende alle immer noch viel zu tun haben und einfach unser Output dann wachsen wird, idealerweise. So würde ich das, so ist meine These, dass es in Zukunft sein wird. Wir fordern auf jeden Fall mal unsere Hörerschaft auf, auch gerne auch mal hier eure Sicht der Dinge, eure Meinung. Vielleicht seid ihr da viel positiver gestimmt, vielleicht habt ihr aber auch irgendwie, seht ihr das Ganze auch eher sehr kritisch. Gerne her mit euren Gedanken. Auf unserer Webseite workingdraft.de findet ihr alle Möglichkeiten, uns eure Gedanken zukommen zu lassen. Genau, in den Shownotes werden wir den Markus auch verlinken, dass ihr den anhauen könnt, wenn ihr noch Fragen habt oder euch mit ihm austauschen wollt. Genau, und wenn ihr die Folge gut fandet, dann lasst es uns wissen, indem ihr irgendwelche Sternchen drückt oder Daumen hoch oder auch eine Rezension verfasst. Und abschließend bedanken wir uns bei dir, Markus. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass das nächste Mal nicht in 3 Jahren ist, aber wie ich uns kenne, ist es so. Die Zeit verfliegt einfach zu schnell.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar.
Vielleicht schaffen wir es ja, dass du mal zu React kommst, weil uns fehlen immer so ein bisschen Leute, die über React sprechen eigentlich.
Oh ja, das machen ja, wir.
Auf jeden Fall gerne.
Schade. Das machen wir innerhalb von einem Jahr.
Sehr gut.
Bin positiver Dinge.
Ja. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Dann bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao. Okay,
ciao.